Ja, ich möchte diese Stunde etwas anders beginnen, nicht mit einem Bibelwort, sondern ich bin durch ein Erlebnis auch dahin gelenkt worden und möchte das kurz erzählen. Und zwar ist es einige Tage her, da waren wir als Familie in einem Indoor-Spielplatz. Vielleicht für die älteren Geschwister oder die es nicht wissen, das ist ein Spielplatz, der sich in einem Haus oder in einer Halle befindet. Also gerade wenn es regnet oder kalt ist, besonders im Winter, ist es eine ganz, ganz tolle Sache. Und als wir uns dort aufgehalten haben, dann ist uns nach einiger Zeit an der Wand ein Bildschirm aufgefallen und da wurde eine Dokumentation abgespielt. Und als ich da so näher das betrachtete, dann begann es mich sehr zu faszinieren. Und zwar wurde dort unser Sonnensystem gezeigt. Und die ganzen Planeten wurden zueinander in Verhältnisse gesetzt, von der Größe her. Also da wurde zum Beispiel die Erde erwähnt, die einen Durchmesser von 12.600 Kilometer hat. Also wenn wir uns einmal quer durch die Erde bohren würden, 12.600 Kilometer. Und dann wurden auch die ganzen anderen Planeten gezeigt, wie groß sie sind zur Erde. Ich will da nicht näher drauf eingehen. Aber dann wurde die Sonne auch gezeigt und der Sprecher sagte, dass die Sonne vom Durchmesser her 109 Mal größer ist wie die Erde. Also wenn wir 109 Erden nehmen würden und würden eine lange Kette machen, dann hätten wir den Durchmesser von der Sonne. Und ich muss sagen, dass ich habe die Sonne schon für sehr groß gehalten, aber dass sie so groß ist, das war mir nicht bewusst. Und dann habe ich gedacht, ja gut, das wird ja einer der größten Planeten sein, die Gott geschaffen hat, unsere Sonne. Aber der Sprecher, der hörte nicht auf und erwähnte noch viele, viele andere. Und ich möchte eigentlich nur drei ganz kurz erwähnen. Einfach, dass wir mal ein Bild davon bekommen, was um uns her Gott eigentlich alles geschaffen hat. Das ist einmal der Planet Arctur, der vom Durchmesser her 25 Mal größer ist wie die Sonne. Also die Sonne ist 109 Mal größer wie die Erde und der Arctur 25 Mal größer wie die Sonne. Der zweite, den ich erwähnen möchte, ist der Planet Antares, der vom Durchmesser her 820 Mal größer ist wie die Sonne. Also unsere Sonne, 820 Mal ist der Durchmesser von dem Planeten Antares. Und den letzten Stern, den ich erwähnen möchte, den haben die Menschen VV Sepei genannt. Der ist 1900 Mal größer vom Durchmesser wie unsere Sonne. Und der Sprecher hörte damit auf und sagte dann, dass all das, was er da so erwähnt hatte, ein klitzekleiner Punkt im Universum ist. Und als ich das so hörte, das hat mich so überwältigt, dass ich nur sagen konnte, mein Gott, wie groß und überwältigend hast du alles geschaffen. Und wie groß und allmächtig bist du, dass du das alles gemacht hast. Und nur für uns, dass wir am Himmel einen kleinen Punkt haben. Wir lesen es im 1. Mose, dass Gott die Lichter setzte für uns, dass sie uns den Tag und die Nacht erleuchten. Gott sprach ein einziges Wort und es war da. Und es heißt, siehe, es war alles sehr gut. Gott hat alles wunderbar geschaffen. Und nachdem Gott das alles geschaffen hatte, diese riesigen Planeten, es gibt mit Sicherheit vielleicht noch größere, die Menschen noch gar nicht erforscht haben und vielleicht auch nie werden, da wollte Gott noch etwas Besonderes schaffen. Irgendwas Einzigartiges. Irgendwas, was alles bisher Geschaffene in den Schatten stellen sollte. Ein Meisterwerk und wir lesen davon in 1. Mose 1, Vers 26 und 27. Und Gott sagte, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel unter den Himmeln, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf Erden kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Also Gott wollte etwas Besonderes schaffen und er schuf den Menschen. Er schuf ein Wesen, das ihm ähnlich sein sollte, das nach seinem Bild sein sollte. Ein Wesen, das ihn ehrt und anbetet. Ein Menschen, der denken kann, mit dem er reden kann, mit dem er kommunizieren kann. Ein Wesen, das auf ihn hören kann. Ein Menschen, der fühlen kann, der nachdenken kann, der prüfen kann und der lieben kann. Er schuf einen Menschen, ein Wesen, das gut ist, wie Gott gut ist. Einen Menschen, den es hinzieht zum Guten. Ein solches Wesen erschuf er. Das heißt, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Zu wem sagte Gott das? Er sagte es zu dem Heiligen Geist und zu seinem Sohn. Wir lasen davon, oder wir wissen, dass der Heilige Geist, der Geist Gottes, anfangs über den Wassern schwebte. Und die Dreieinigkeit Gottes war an unserer Erschaffung beteiligt. Zusammen schufen sie uns nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes. Das sollte die Krönung sein. Das sollte das Erhabenste sein, das Gewaltigste, was Gott geschaffen hat. Viel unglaublicher als die ganzen großen Planeten, neben denen wir doch eigentlich überhaupt gar nichts sind. Das nächste Bibelwort wollen wir aus 1. Mose 2 lesen, die Verse 5 bis 7. Noch waren keine Feldsträucher auf der Erde, und all das Kraut auf dem Feld war noch nicht gewachsen, und keine Pflanze hatte gekeimt, denn Gott, der Herr, hat es noch nicht regnen lassen auf Erden, und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Aber ein Nebel stieg von der Erde auf und befeuchtete den gesamten Erdboden. Und Gott, der Herr, machte den Menschen aus Staub vom Erdboden, und er blies den Atem des Lebens in seine Nase. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Also Gott, um den Menschen zu gestalten, nahm er etwas Erde und formte ihn. Und wir müssen wissen, der Mensch, er ist kein Zufallsprodukt. Es ist nicht so, dass Gott einfach etwas Erde genommen hat und hat angefangen zu formen, zu machen und irgendwie kam er dann zu der Gestalt, die wir heute haben, sondern als Gott den Menschen schuf, hatte er ein ganz genaues Bild, einen klaren Plan, klare Vorstellungen, wie er den Menschen machen wollte. Und wir müssen sagen, es ist sehr gut. Es ist sehr gut. Es war sehr gut, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Und erst nach dem Sündenfall war es so, dass die Sünde den Menschen zugrunde richtete oder zugrunde richten wollte. Erst nach dem Sündenfall kamen all die Krankheiten, die äußerlichen Krankheiten, die geistigen Krankheiten, die seelischen Krankheiten, der ganze körperliche Verfall, der geistige Verfall, auch der seelische Verfall. Das kam erst alles nach dem Sündenfall. Die Sünde, sie schwächte den Menschen immer mehr. Das sind einfach die Auswirkungen, die die Sünde auch hat, bis auf den heutigen Tag. Und wir finden heute niemanden, der sagen kann, dass er vollkommen gesund ist. Jeder hat doch irgendetwas, sei es eine körperliche Krankheit, sei es geistige Dinge. Und wenn es, manche haben schwere Krankheiten und manche kleinere, und wenn es nur eine Allergie ist oder irgendein Heuschnupfen oder vielleicht ein schlechtes Gedächtnis, ja, all diese Dinge, irgendetwas hat jeder, ganz zu schweigen davon, dass doch oftmals die Seele krank ist. Und all das hat seinen Ursprung auch im Sündenfall. Aber Adam und Eva, sie waren vollkommen gesund, sie waren perfekt. Es war alles sehr gut, sowohl körperlich als auch geistig, wie auch seelisch. Sie waren perfekt. Sie waren perfekt geschaffen von Gott. Und wenn wir uns auch den Körper anschauen. Einige von uns haben wir in unserer Mitte, die sich da ein bisschen auskennen. Wenn wir jetzt nur allein den äußerlichen Körper nehmen, wie Gott alles geschaffen hat, unsere Augen zum Sehen, die Ohren zum Hören, alles ist notwendig und nützlich. Es ist nichts, was umsonst ist. Ich bin etwas tollpatschig und mir passiert es immer wieder, wenn ich irgendwie renne oder mich schnell bewege, dass ich mit meinem kleinen Zeh an der Tür hängen bleibe oder so. Und man denkt sich immer, für was braucht man einen kleinen Zeh, der ist doch unnütz. Aber wenn man dann ein paar Tage lang das Gleichgewicht nicht halten kann und fast nicht laufen kann, dann weiß man sehr wohl, für was dieser kleine Zeh auch notwendig ist. Oder noch mehr, wenn wir in das Innere des Körpers schauen. Manche haben Einblick, die ganzen Muskeln, die Nerven, das Immunsystem, wie alles miteinander verbunden ist, perfekt aufeinander abgestimmt, alles harmoniert miteinander. Es ist herrlich geschaffen, etwas Wunderbares. Oder auch das Geistige, das Gehirn vielleicht. Wenn wir nachdenken, was passiert da? Manche kennen sich da auch aus. Es ist alles herrlich gemacht. Aber so genial dieser Körper auch geschaffen ist, es ist nur eine Hülle. Es ist eine äußere Hülle für etwas ganz Besonderes, was Gott hineingelegt hat. Ein Teil von sich, eine lebendige Seele hat er hineingelegt. Und weil die Seele von Gott ist, deshalb zieht es sie auch zu Gott. Und darum, ein jeder Mensch, er weiß, dass da irgendwas ist, irgendwas Höheres. Und die Menschen, sie machen sich eigene Götter, sie beten Menschen an, irgendwelche Skulpturen, Berge, Flüsse, Seen, was sie alles anbeten, Naturgewalten. Aber da wird die Seele nicht befriedigt. Die Seele wird nur befriedigt bei Gott, der sie geschaffen hat. Und zu ihm möchte die Seele auch. Gott wollte etwas ganz Besonderes schaffen. Und von den ganzen Planeten und Sternen heißt es, Gott sprach und es war. Gott sprach ein Wort und es war da. Aber vom Mensch heißt es anders. Gott nahm Erde und er formte den Menschen ganz anders wie bei den anderen Dingen. Und es ist doch so, dass wir bei uns in unserem Leben manche Dinge von anderen machen lassen. Manchmal bezahlen wir Geld dafür, dass jemand uns Arbeiten erledigt. Manchmal bietet uns jemand seine Hilfe an, die wir gerne annehmen. Aber wenn etwas uns ganz wichtig ist, uns wertvoll ist, uns ganz besonders lieb ist, dann machen wir es selber. Und so war es auch hier. Das war etwas, das wollte Gott selber machen. Ganz persönlich. Er nahm Erde und er gestaltete liebevoll den Menschen mit seinen Händen. Wir sind gestaltet und geformt durch die Hände Gottes. Ist das nicht herrlich? So habe ich auch die Überschrift genannt. Geformt durch die Hände Gottes. Und nicht nur, dass er den Menschen geschaffen hat, sondern er hat für ihn gesorgt. Er sollte alles haben. Es sollte ihm gut gehen. Und er schuf den Garten Eden, setzten die Menschen hinein, dass sie alles haben, dass sie keinen Mangel leiden sollten. Er hatte an alles gedacht und es fehlte an nichts. Und was für eine Liebe und Aufmerksamkeit brachte doch Gott den Menschen entgegen. Wir wollen mal Psalm 139 lesen. Psalm 139, die Verse 13 bis 16. Denn du hast meine Nieren geschaffen und hast mich im Mutterleib gebildet. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele sehr wohl. Mein Gebein war dir nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich in den Tiefen der Erde gebildet wurde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als es noch keinen von ihnen gab. Und wir sehen, David wurde es so groß. Er erkannte, Gott hat mich geschaffen. Er hat mich wunderbar gemacht. Wir sind deiner Hände Werk, sagt er. Er erkannte, dass er Gott wichtig ist. dass er etwas Besonderes ist in Gottes Augen. Und das gilt genauso für uns, für einen jeden von uns. Wir sind Gott wertvoll. Er hat einen jeden von uns gemacht und gestaltet. Und weil er einen jeden von uns gemacht hat, deshalb ist ein jeder Einzelne ihm wichtig und besonders wertvoll. Und wie dankbar dürfen wir sein, können wir sein, dass er uns so herrlich gemacht hat. Und es heißt, dass er uns schon geliebt hat, als wir noch gar nicht waren. Er hat uns gekannt von Anbeginn der Welt, hat er uns schon gesehen, dass wir einmal sein werden. Er hat gesehen, dass wir heute in dieser Stunde hier sein werden, um von ihm zu hören, um über ihn nachzudenken. Er hat uns gekannt, als wir noch nicht waren, und er hat uns herrlich gemacht. Und vielleicht schenkt es uns auch etwas mehr Erkenntnis darüber und öffnet unseren Blick, wenn wir den Nächsten sehen. Nicht nur den Bruder und die Schwester, sondern an jeden Menschen hat Gott geschaffen. Wie herrlich ist es. Aber es ist so, dass Gott einen Feind hat, einen erbitterten Feind, nämlich den gefallenen Engel, den Teufel. Und er versucht, Gott zu schaden, wo er nur kann. Und als er sah, dass Gott ein Wesen schuf, das nach dem Bilde Gottes war, und sah, mit was für Liebe Gott dieses Wesen schuf, da nahm er sich felsenfest vor, dieses zu zerstören. Er wollte es zerstören, dem Körper nach, der Seele nach, dem Geiste nach, vollkommen, aber vor allem der Seele. Weil er wusste, Gott hat es mit Liebe geschaffen und am meisten kann er Gott wehtun, wenn er uns schadet. Weil wir Gott wertvoll sind. Wir sind dem Feind im Grunde genommen egal. Er hat kein Mitgefühl mit uns. Er liebt uns nicht. Wir haben in seinen Augen keinen Wert, sondern wir sind Mittel zum Zweck. Er möchte Gott schaden. Er möchte ihm wehtun. Er möchte uns seiner Hand entreißen. Er möchte uns zerstören, die er gemacht hat, die Gott gemacht hat. Er möchte schaden. Und wenn er sieht, dass da jemand ist, wo Gott im Herzen wohnt, das ist ihm ein Dorn im Auge, das möchte er zerstören und zunichte machen. Ihm ist es egal, wie, ob er von hinten kommt oder von vorne, ob er bei Tag kommt oder bei Nacht. Ihm ist es ganz gleich. Hauptsache, er bringt den Menschen zu Fall. Ob er sich nun offen abwendet oder heimlich, der Mensch, das ist im Grunde egal. Hauptsache, er wendet sich ab von Gott. Aber Adam und Eva, als sie geschaffen waren, sie waren fromm, rein, sie waren vollkommen. Aber auch das wollte der Feind ändern. Das wollte er so nicht auf sich belassen. Und er kam zum Menschen, er betrog ihn. Er verleitete ihn, dass der Mensch sich gegen Gott wandte, dass sich das Geschöpf vom Schöpfer abwendete und sündigte. Und Gott, der heilig ist und gerecht ist, er konnte nicht anders, als den Menschen hinauszujagen aus diesem Garten, den er für diesen Menschen geschaffen hatte, und konnte nicht anders, als ihn hinaus zu tun und zu verbannen. Und wie muss es ihm geschmerzt haben? Dieses Geschöpf, das er doch voller Liebe gestaltet hatte, keine Gemeinschaft mehr mit diesem Menschen. Dieses vollkommene Geschöpf, was er geschaffen hatte, es war verloren und zerstört. Es war zerstört. Und jetzt sah Gott, wie der Mensch sich plagte, wie er sein Brot verdienen musste und wie Krankheiten ihn plagten und wie die Sünde ihn immer mehr nach unten zog, wie der Feind ihn immer mehr an sich fesselte, immer mehr weg von Gott, immer weiter weg von Gott, dem Schöpfer, immer weiter weg. Und es gab fast niemanden mehr, der sich für ihn interessierte, für den Schöpfer, der nach ihm fragte. Es gab Einzelne, ein Henoch, ein Abraham, ein Isaak, ein Jakob. Und weil diese nach ihm fragten, deshalb erwählte er sie sich. Und ihre Nachkommen zu seinem Volk und wollte mit ihnen Gemeinschaft haben, wollte, dass sie ihm dienen und nachfolgen. Aber wir wissen, dass sich das Volk Israel immer wieder abwendete und ihm den Rücken kehrte. Aber Gott, er gab sie nicht auf. Immer wieder sprach er zu ihnen, suchte sich Werkzeuge, Propheten, die zu ihnen kamen und sie aufrütteln sollten. Und er gab das Gesetz und die Richtlinien, damit die Menschen eine Hilfe hätten, sehen könnten, wie sie ihm dienen und angenehm sein könnten. Und es gab auch einige, die Gott wirklich dienen wollten und die wirklich so ein Verhältnis auch haben wollten, wie Adam und Eva hatten zu Gott. Aber es war nicht möglich. Die Sünde stand dazwischen. Die Sünde trennte den Menschen von Gott und nur der Tod ist die gerechte Strafe für die Sünde. Und Blut musste fließen, wie es in Hebräer 9, Vers 22 heißt. Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Und es wurde viel Blut vergossen. Viel Tierblut wurde vergossen, aber es reichte nicht aus. Es hatte keine Kraft, um den Menschen davon frei zu machen. Aber es ist so herrlich, dass Gott auch dafür schon einen Plan hatte. Auch dafür hatte er schon vorgesorgt, für diesen Fall, noch bevor die Erde geschaffen war, bevor der Mensch überhaupt gestaltet und geformt war, hatte Gott schon dafür gesorgt, dass wenn er fallen sollte, dass es für ihn Rettung gibt. Und es musste jemand an ihrer Stadt sterben. Jemand musste das Blut vergießen, es musste fließen. Jemand, der unschuldig war, der rein war, der das Gesetz hielt und trotzdem sterben musste, unschuldig, stellvertretend für alle anderen. Aber auf der Erde gab es niemanden, der dazu in der Lage war, der wirklich das Gesetz vollkommen gehalten hätte. Unter der Erde gab es auch niemanden und im Himmel auch nicht, so heißt es auch in der Offenbarung. Es gab nur einen, der würdig war, und das war der Sohn Gottes, Jesus Christus. Er sollte kommen und er kam auch. Und es hieß am Anfang, dass die dreieinige Gottheit den Menschen schuf, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und jetzt kam der, der mitbeteiligt war an unserer Gestaltung, kam für uns, um für uns zu sterben. Der Schöpfer, er kam zu seinem Geschöpf, um für es zu sterben. Und was ist das doch für eine Erniedrigung? Und was ist das doch für eine Liebe? Der Schöpfer, der für sein Geschöpf stirbt. Und ich hatte mich, auch als ich kleiner war, habe ich mich das immer gefragt, warum hat Gott den Menschen überhaupt geschaffen, wenn er wusste, dass der Mensch sündigen wird? Ja, das ist doch eine gute Frage. Aber Gott, wir haben gesagt, Gott erkannte auch uns, noch bevor wir geschaffen wurden. Und Gott sah noch weiter. Er sah noch weiter und er sah die Gemeinde Gottes, die Heiligen, die ihm einmal von Herzen dienen würden, die ihm nachfolgen würden. Er sah uns, wie ernst wir es meinen und ob wir ihm dienen wollen oder auch dienen und nachfolgen. Und in diesem Hinblick hat er auch den Menschen geschaffen, hat nicht zurückgehalten, uns zu gestalten. Und in seinem Tod, in Christi Tod, sind wir gestorben, wenn wir das Opfer annehmen, und in seiner Auferstehung sind wir auch auferstanden, wenn wir das Opfer auch annehmen. Und das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Eine neue Kreatur, ein neuer Mensch ist geschaffen, durch Gott, wieder durch Gott, nicht mit den Händen, sondern dieses Mal mit seinem Blut. Mit seinem Blut hat er ihn geschaffen, nicht einen Körper oder einen Leib. Auch wenn wir für unseren Körper zu Gott kommen können, wie es auch in Jesaja heißt, mit unseren Krankheiten, und Gott uns auch da helfen möchte und helfen kann. Aber er kam in erster Linie um unserer Seele willen. Er wollte uns helfen und in dem Sinne ein neuer Mensch, ein neues Wesen, in der Seele, im Herzen neu geboren. Und wieder sehen wir Gottes unendliche Liebe zu uns Menschen. Das konnte niemand anders machen. Dazu war niemand würdig, sondern das tat er selbst für uns. Er selbst kam und ging ans Kreuz, vergoss sein Blut. Ist das nicht eine unendliche, unvorstellbare Liebe, die er zu uns hat? Und wieder müssen wir sagen, es ist ein perfektes Werk. Wir können nicht sagen, dass irgendwas noch fehlt, dass irgendwas zu viel ist vielleicht, sondern so wie es sein musste, so hat Gott es getan. Es ist ein volles Werk, ein vollkommenes Werk, eine volle Erlösung, die der Herr für uns Menschen erwirkt hat, geschaffen hat. Und in ihm dürfen wir frei werden. Es ist ein für allemal getan. Und Gott hat noch weiter vorgesorgt, nur ganz kurz, indem er auch denen, die ihm dienen, den Heiligen Geist auch zugesagt hat. Diese Kraft von oben, dass auch das nicht noch einmal passiert, sondern dass der Mensch doch auch dem Feind widerstehen kann, nicht zu Fall kommen soll. Er, Gott selber, möchte seine Kinder ganz und vollkommen mit sich selbst erfüllen, möchte sie leiten und führen und sie bewahren. Aber noch ein dritter Punkt wurde mir wichtig, und zwar lesen wir davon in Jesaja 64. Jesaja 64, Vers 7. Aber nun, Herr, du bist unser Vater, wir sind Ton, du bist unser Töpfer, und wir alle sind das Werk deiner Hände. Und dieser Vers, er zeigt uns doch auch, dass wenn Gott uns geschaffen hat, dass er uns da nicht unseren Weg ziehen lässt. Wenn wir ihm dienen, dass er uns nicht einfach gehen lässt, sondern er ist unser Vater, wie es hier auch heißt, der uns liebt. Er ist der Töpfer und wir sind der Ton, wir sind Menschen. Trotz allem, auch wenn wir erlöst sind, haben wir unsere Fehler, unser zu kurz kommen, unsere Mängel. Wir haben manches an uns, wo nicht nützlich ist, wo gut wäre, wenn es vielleicht lieber nicht da ist. Manche Angewohnheiten vielleicht. Und es kann uns sogar hinderlich sein, in unserem Gott dienen. Es kann uns ausbremsen. Es kann uns sogar schädlich sein. Und Gott, er ist der Töpfer und wir sind der Ton. Er hat uns in seiner Hand, er nimmt uns und fängt an, uns zu formen. Und wieder sehen wir die große Liebe Gottes zu uns Menschen. Auch diese Arbeit, er möchte sie nicht jemandem anderen überlassen. Er möchte es selber tun. Mit seinen eigenen Händen möchte er uns formen. Und wieder werden wir in seine Hand genommen und durch seine Hände geformt und gestaltet. Gott selber will es tun. Dort soll etwas weg und da muss etwas hinzugetan werden. Und er hat das Auge dafür. Er ist Gott, er hat uns geschaffen, er weiß und kennt uns in- und auswendig, er weiß, was wir brauchen und was nicht gut ist. Wir sind sein Werk und er hat das Auge. Zu den bekanntesten Persönlichkeiten des 14. und 15. Jahrhunderts gehörte ein Italiener namens Michelangelo. Ich denke mal, die meisten von uns werden ihn kennen oder zumindest den Namen gehört haben, Michelangelo. Und Michelangelo, er war ein überaus talentierter Dichter, Architekt und auch Maler. Aber er war auch ein begnadeter Bildhauer, der viele berühmte Skulpturen gebaut hat, Statuen gemacht hat, die überall in Europa stehen. Und als man zu Michelangelo kam und ihn fragte, wie machst du das, dass diese Skulpturen, dass sie so perfekt aussehen, so bis ins kleinste Detail, so vollkommen geschaffen sind. Und dann sagte er so, wenn ich ein Stück Marmor sehe oder ein Stück Stein, dann sehe ich schon die Skulptur. Ich sehe sie deutlich vor mir und ich muss nur noch mein Werkzeug nehmen und muss den übrigen Stein wegschlagen, so lange, bis ihr dann diese Skulptur seht, die ich von Anfang schon im Stein gesehen habe. Sagt jetzt ein Mensch, aber so ist es doch auch bei Gott. Gott, er sieht einen jeden von uns an und er hat ein Bild vor Augen. Er hat ein Bild vor Augen, zu dem hin er uns formen möchte, zu dem hin er uns gestalten möchte, nämlich Christus, seinen Sohn, der in uns immer mehr Gestalt annehmen soll, der in uns wachsen soll. Dahin möchte er uns hinformen und wir sind ein Stück Ton in seiner Hand. Wir sind ein Klumpen, der vielleicht anfangs recht unansehnlich ist, nichts, wo man vor Begeisterung aufschreien könnte. Aber Gott nimmt es in seine Hand und fängt an zu formen. Er knetet, er schleift und poliert Schritt für Schritt, langsam, nicht gleich mit dem Hammer und nicht gleich alles auf einmal, sondern immer ein bisschen, einfach. Auch wenn es oft nicht einfach ist, aber er versucht doch auch, den Menschen zu formen. Und manchmal muss auch wirklich scharfes Werkzeug her. Da muss der Meißel her, weil vielleicht etwas mehr Material abgetragen werden muss oder weil das Material widerspenstig ist und er muss scharfes Werkzeug herholen und es tut uns weh. Es tut uns manchmal so weh, wenn der Meißel angesetzt wird, aber Gott weiß, was für uns gut ist, was wir brauchen. Und wenn Gott liebevoll über uns halbfertige Gefäße streichelt mit seiner Hand, wie wohl tut es. Wie gern spüren wir das, seine Liebestaten an uns. Aber wenn der Meißel her muss, wenn manches weg muss an uns, dann wollen wir oft hadern oder aufbegehren. Lass uns noch ein Bibelwort lesen aus Jeremia 18, die Verse 3 bis 6. Und ich ging hinab in das Haus des Töpfers, und sie erarbeitete eben auf der Scheibe. Und der Topf, den er aus dem Ton machte, missriet ihm unter den Händen. Da machte er einen anderen Topf daraus, wie es ihm gefiel. Da kam des Herrn Wort zu mir: Kann ich nicht auch so mit euch umgehen, ihr vom Haus Israel, wie dieser Töpfer? Sagt der Herr: Sieh, wie der Ton in der Hand des Töpfers ist, so seid auch ihr vom Haus Israel in meiner Hand. Das hat natürlich auch andere Bedeutungen, dieses Wort, aber hier heißt es, wir sind in der Hand Gottes. Wir sind Ton in seiner Hand, er ist der Töpfer und er möchte uns gestalten. Und wir verstehen manches nicht, vieles verstehen wir nicht. Wir werden es vielleicht nie erfahren, manches, aber Gott sieht. Er weiß, was wir brauchen, was gut für uns ist und er hat so ein Bild vor Augen, zu dem hin er uns auch gestalten möchte. Er möchte etwas Wunderbares aus uns machen. Er möchte, dass Christus in uns immer mehr Gestalt annimmt und er packt uns auf die Scheibe und formt. Und Gott hat so viele Werkzeuge, wie er arbeitet. Ob er uns Liebe schenkt, uns Aufmerksamkeit schenkt, uns Liebe erfahren lässt, schöne Stunden, segensreiche Stunden, große Siege schenkt, das Gelingen schenkt, dass er uns Gebetserhörungen schenkt und uns auf hohe Berge führt, wo wir so selig sind. Aber manchmal müssen auch andere Werkzeuge her, Demütigungen, Erniedrigungen, Schmerzen, Verluste, finstere Täler. Oft weiß der Ton nicht, was der Töpfer möchte. Aber eins dürfen wir wissen, Gott hat einen wunderbaren Plan mit uns. Er hat einen herrlichen Plan und er möchte uns selber formen. Er liebt uns und er möchte uns selber formen mit seinen Händen. Er möchte uns selber gestalten und darin sehen wir doch auch seine Liebe, dass er selber anpackt. Und Christus soll in einem jeden von uns zu sehen sein. Und diesem Ideal möchte er uns immer ähnlicher machen. Und vielleicht freust du dich heute, dass du einen großen Sieg errungen hast oder dass es dir besonders gut geht, dass Gott dich gesegnet hat in irgendeiner Weise. Aber vielleicht ist es auch so, dass du traurig bist, niedergeschlagen, vielleicht in einem finstern Tal, in einem Sturm und du weißt nicht, warum muss ich da durch, warum muss ich da durch, aber du bist in der Hand Gottes. Du bist in der Hand Gottes und Gott arbeitet an dir. Und eins dürfen wir wissen und das möchte ich uns auch allen mitgeben, wenn wir an uns arbeiten lassen und wenn wir aus diesem Tal wieder draußen sind, Gott wird uns rausführen. Wenn wir aus diesem Tal wieder draußen sind, dann werden wir Christus wieder ein Stückchen ähnlicher geworden sein. Und das ist doch herrlich und wunderbar. Dann sind wir Christus wieder etwas ähnlicher und dass Gott an uns arbeitet, ist doch eine Gnade. Dass wir ihm nicht egal sind, sondern dass er anpackt und uns verändern möchte. Und mir ist auch ein Vers, ein Psalm, auch immer ein Trost, den ich auch hier kurz noch erwähnen möchte. Psalm 68, Vers 20, wir kennen ihn alle. Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Und das ist doch herrlich, dass wir das wissen dürfen, egal in welcher Lage wir sind oder wie es manchmal auch schwer wird, wenn Gott an uns arbeitet, dass er nie mehr auflegt, als wir tragen können und dass er uns auch hilft, dass er uns hindurch hilft und im Nachhinein sind wir doch Gott immer dankbar und können ihm danken, dass er uns hinausgeführt hat und müssen sagen, er hat herrlich geführt und wir wollen doch den Herrn bitten, dass er uns weiterhin formen möchte, dass er uns gestalten möchte, an jeden Einzelnen mit seinen liebevollen Vaterhänden. Wir wollen ihm danken, dass er uns so liebt, dass wir ihm nicht egal sind, dass er uns formt und formen möchte. Und wir wollen den Herrn doch auch bitten, dass er uns die Kraft schenkt und die Geduld schenkt, auch wenn er an uns arbeitet, dass wir auch das alles erdulden und ertragen möchten. Amen.